Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist uns per Telefon zugeschaltet Herr Dr. Joachim Galuska. Herr Dr. Galuska, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, bin ich. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diese Stunde zu verbringen. Wenn ich ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung sagen darf, und das ist fast ein schwieriges Unterfangen, denn Sie haben in Ihrem Leben schon vieles bewegt und vieles gegründet. Sie sind wahrscheinlich am bekanntesten dafür als Gründer und Leiter der Fachklinik Heiligenfels, einer der bekanntesten deutschen Kliniken für psychosomatische Medizin.
Ja, Heiligenfeld-Kliniken, das sind inzwischen mehrere.
Das ist vollkommen richtig. Und neben dem haben Sie mehrere Institutionen auch für Bewusstseinsforschungen mitgegründet. Sie sind auch Gründer der Akademie Heiligenfels, die seit Jahren einen Schwerpunkt der Diskussion sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im Psychotherapiebereich für, wenn ich das so formulieren darf, Neuformen einer Bewusstseinskultur in Deutschland mittragen. Und Sie veranstalten dieses Jahr auch bei Ihnen in der Akademie Heiligenfels einen Kongress, der genau dieses Thema hat, Bewusstsein, mit dem Untertitel Bewusstseinsforschung, Bewusstseinskultur und Bewusstseinsentwicklung. Ein Kongress, der am 6. Juni bei Ihnen in Heiligenfeld stattfinden wird. Und wir dachten, dass wir einfach mit Ihnen gerne mal über dieses Thema einer neuen Bewusstseinskultur, vielleicht einer neuen Spiritualität sprechen. Ich habe Sie, ich hatte das Vergnügen, Sie schon mehrmals auch als Sprecher sowohl bei Ihnen in Ihrem Kongress als auch in anderen Zusammenhängen gehört zu haben und schätze Sie sehr auch als einen Vordenker einer modernen, zeitgemäßen Bewusstseinskultur, einer zeitgemäßen Spiritualität und würde Sie fragen, als Eingangsfrage, was denken Sie, ist überhaupt eine neue Bewusstseinskultur? Ist sowas wie eine neue Bewusstseinskultur sichtbar? Und wenn, wovon spricht man hier?
Nee, der Ausgangspunkt für die Situation, in der wir jetzt sind, ist die Tatsache, dass wir Menschen uns unseres eigenen Bewusstseins, unseres Erlebens bewusst geworden sind. Das heißt also, ich nenne das, wir sind aufgewacht. Wir sind aus dem Zustand der Halbtrance, könnte man sagen, oder des mehr oder weniger instinktiv oder unbewusst getriebenen und ablaufenden Lebens herausgewachsen. Das heißt, wir haben es gemerkt oder wir sind noch dabei, sozusagen, es zu merken. Und mit dieser Realisierung, mit dieser Vergegenwärtigung dessen, dass wir Erlebende bewusst, mit Bewusstheit ausgestattete Lebewesen sind, beginnt die Erforschung dieser Qualität, des Bewusstseins, das wir eben besitzen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, das zu tun, dann verändert sich vieles, weil wir dann von der Dominanz praktisch der Außenorientierung, so wie wir ja normalerweise leben, ja, also wir schauen auf die Welt außerhalb von uns und erforschen die, ne, den Weltraum, wenn man so will, die materielle Welt, die Strukturen, die wir da vorfinden, das Leben, die Biologie, alles Mögliche, das erforschen wir. Und nun erkennen wir, dass der Forschungsprozess selber eben ein Bewusstseinsakt ist und dass wir sozusagen auch diesen Innenraum erforschen können, unseren, wenn man so will, nicht nur den Weltraum, sondern auch den Weltinnenraum, wie Rilke so schön gesagt hat. Und wenn wir das einmal gemacht haben, dann finden wir natürlich eine Menge neuer Aspekte, neuer Elemente. Wir finden Tiefe, wir finden Weite, um es mal einfach zu sagen, und fangen an, dann darüber nachzudenken, wie wir ein Leben leben in Bewusstheit für unser Bewusstsein.
Ganz genau. Sie haben ja Ihrem Kongress auch eine interessante Struktur gegeben. Sie haben hier drei Schwerpunkte gesetzt, die Sie einerseits Bewusstseinsforschung, andererseits Bewusstseinskultur und drittens auch Bewusstseinsentwicklung genannt haben. Bewusstseinsforschung ist ja ein interessantes Wort, weil es hier zwei Dinge zusammenbringt, die nicht notwendigerweise so zusammengebracht werden, nämlich Bewusstsein, das, was Sie als Weltinnenraum beschrieben haben, was Rilke so schön auf diesen Begriff gebracht hat, und den Begriff Forschung, der sehr aus dem modernen Wissenschaftsverständnis herauskommt. Und ich nehme an, dass es bewusst auch gewählt ist, diese zwei Sachen zusammenzubringen, also diese Bewusstheit des Innenraums von uns als Spezies, als Menschen, vielleicht auch des Innenraums des Kosmos, wenn man so weit gehen mag, und ein Umgang, ein forschender, nüchterner, analysierender Umgang. Ist hier etwas am Anfang des 21. Jahrhunderts im Entstehen, das neu und interessant ist, das uns wirklich diesen Innenraum auf eine neue Weise erschließt? Ist hier wirklich etwas Neues sichtbar?
Also erstmal ist es so, dass wir als Menschen immer versucht haben, unser Verständnis und unser Wissen für die Welt und für das, was uns umgibt, zu erweitern und zu schauen, was gibt es hier eigentlich jenseits davon. Also wir sind irgendwo auch Suchende als Lebewesen, die mehr und über das hinaus erkennen und verstehen wollen, als das, was es eben, was bisher der Fall ist. Und mit der Entdeckung sozusagen des Innenraumes, sicher schon vor einigen tausend Jahren, haben wir auch angefangen, das zu erforschen. Ja, und es gibt ja Wege, den Buddhismus etwa, der eine, sagen wir mal, sehr elaborierte Systematik, diese Erforschung des eigenen Erlebens, des eigenen Bewusstseins entwickelt hat. Und der dann auch natürlich zu tiefen Erkenntnissen darüber gekommen ist, wie wir empfinden, erleben oder auch wie wir es könnten, wenn wir unsere Kompetenz eben entsprechend weiterentwickeln. Also Bewusstseinsforschung in dem Sinne ist eigentlich gar nicht neu, sondern es ist etwas, was wir schon in den spirituellen Wegen seit Jahrtausenden tun. Was vielleicht neu ist, ist, dass wir das auf eine, ja, nüchternere, aufgeklärtere Weise tun und mit einer Methodik, die eben angelehnt durch die wissenschaftliche Forschung oder durch die Regeln, die in der Wissenschaft eine Rolle spielen, auch versucht eben diese Nüchternheit, würde ich mal sagen, zu bewahren. Und das, was wir in unserem Inneren erleben, auf eine Weise zu erforschen, das dann auch frei ist von allerlei, ja, sagen wir mal, kulturellen Bildern, die das überformen und die das auch manchmal schwer verständlich machen, was eigentlich das Potenzial auch unseres Innenraumes ist.
Das sind ja auch genau diese zwei Welten, die hier zusammentreffen, weil diese Welt des nüchternen Forschens, die eigentlich unsere Aufklärung, unsere Moderne aufgemacht hat, hat ja eigentlich diesen Innenraum nicht als Schwerpunkt ihrer Forschung gehabt. Es war eigentlich mehr eine Erforschung der materiellen Struktur dieser Welt oder einer sehr nüchternen, die Innenwelten mehr in den Hintergrund sein lassenden Untersuchung dieser Welt. Seit, ich würde sagen, 20, 30 Jahren gibt es so etwas wie eine Renaissance spiritueller Traditionen. Allerdings nicht im traditionellen Kontext. Man meditiert, man schließt sich vielleicht buddhistischen Traditionen an, die in unserem Kontext einen gewissen Neuheitscharakter haben. Man hat wenig Interesse an einer organisierten Religion, aber es gibt ein neues Interesse an dieser Innerlichkeit. Dieses neue Interesse an der Innerlichkeit kommt aus einem anderen Umfeld als klassische Religiosität. Was ist denn hier am Entstehen? Ist hier eine neue Kultur sichtbar?
Also erstmal zu der Frage von Wissenschaft nochmal, würde ich gerne vielleicht noch ergänzen wollen, dass die Wissenschaft nach der Aufklärung in ihrem Versuch sozusagen die Dinge nüchtern zu verstehen, das Bewusstsein des Forschers versucht hat zu neutralisieren und aus dem Spiel sozusagen zu bringen. Also zu sagen, egal wer das jetzt erforscht, alle sollten zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und am besten untersucht überhaupt kein Forscher mehr, sondern irgendeine Maschine, weil die ist dann sozusagen neutral. Und diese Art von Forschung hat ja auch unglaublich viel Erfolg gehabt und hat auch oder ist bis heute dominierend, ne? Also wenn wir uns Wissenschaft anschauen, dann ist Wissenschaft meistens eine Wissenschaft, in der irgendein Gerät eine Rolle spielt. In meinem Bereich Medizin, Psychologie, ne, ist ja die Hirnforschung im Augenblick, Neurobiologie, Neuropsychologie, das sind ja die mainstreamigen Forschungen in diesem Bereich. Und da geht es darum, können wir mit irgendwelchen Geräten etwas messen. Das Bewusstsein dessen, der das misst, steht im Hintergrund. Also die neuere Bewusstseinsentwicklung, die jetzt sicherlich auch aus dem kulturellen Strang her gespeist wird, den Sie gerade angesprochen haben, die sagt, das ist nicht egal, sondern ich muss mir den Forscher anschauen, der forscht. Also mit welcher inneren Haltung, mit welchem Geist forscht eigentlich der Forscher? Und wenn ich das mache, dann muss ich halt diesen Geist auch untersuchen. Und so kommt sozusagen die Erforschung des Bewusstseins auch wieder in die Wissenschaft rein. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas völlig Neues. Das hat es also früher nicht gegeben. Dadurch entsteht natürlich auch eine Wissenschaft, die andere Methoden nutzt, also meditative oder introspektive Methoden nutzt, die früher ja, sagen wir mal, vor der Aufklärung üblich waren auf ihre auch verdrehte Weise oder mythologische Weise, aber sozusagen danach dann in Verruf geraten sind. Und die Frage ist halt, gibt es Formen der Selbstbeobachtung oder auch des kollektiven Bewusstseinsforschens, die trotzdem eine gewisse Neutralität und Nüchternheit haben, in dem Sinne, dass sie Ergebnisse zutage fördern, die jetzt nicht nur ein Einzelner so für sich herausgefunden hat, sondern die auch Bestand haben. Und ich glaube, dass das Wissenschaft selber ja auch nur Ausdruck eines großen kulturellen Prozesses ist, ne? Und den haben Sie jetzt auch angesprochen. Und ich glaube, dass die Aufklärung uns natürlich die Außenwelt auf eine neue Weise nahegebracht hat, aber uns auch, sagen wir mal, einen Verlust bereitet hat des Kontaktes zu unserem Inneren, zu unserem Erleben, auch zu der Tiefe unseres Inneren. Vielleicht uns auch zum ersten Mal oft, sagen wir mal, spürbar gemacht hat, dass es dieses Innere in dieser Intensität überhaupt gibt, indem wir, sagen wir mal, den Schwerpunkt so sehr nach außen gelegt haben. Ja. Und deswegen glaube ich, dass dieses neue Interesse an der Innerlichkeit, wie Sie das nennen, eine Art Gegenbewegung ist, weil wir ja durch die Technologien, die wir entwickelt haben, indem wir die Außenwelt untersucht haben, eine Menge von sagen wir mal, Techniken und Methoden entwickelt haben, die wir gar nicht richtig unter Kontrolle haben und die auch schädliche Wirkungen natürlich zur Folge gehabt haben, indem wir eben Technologien entwickelt haben, die wir vielleicht noch gar nicht gut genug benutzen können, wenn man zum Beispiel jetzt an Gentechnologie denkt. Ja. Da tun wir eine Menge und wissen gar nicht, ob wir die Auswirkungen in ihrem Ausmaß überhaupt begreifen und verstehen. Trotzdem verwenden wir das. Und jetzt fragen wir uns, Moment mal, wie kann man sowas überhaupt verantwortungsbewusst verwenden? Aber wenn ich das Wort verantwortungsbewusst an diese Stelle reinsetze, dann ist das keine wissenschaftliche Kategorie, sondern eine innere Kategorie, die etwas mit Werten zu tun hat. Und dann muss ich einen ganz, ganz anderen Weg gehen, um hier sozusagen ein Gleichgewicht herzustellen. Also ein Bewusstsein, das eben mit diesen ganzen Kompetenzen und deren Auswirkungen fähig ist, auch angemessen umzugehen. Und ich glaube, da gibt es so eine Gegenbewegung und dieses Interesse an der Innerlichkeit ist ein Teil dieser Gegenbewegung.
Wenn Sie mir erlauben, hier auch auf einer gewissen Weise auf einer persönlichen Ebene nachzufragen, weil in diesen Bereichen zwischen Innen und Außen, zwischen Wissenschaftlichkeit und Innerlichkeit, gibt es so gewisse Schnittstellen, die sich in den letzten Jahrzehnten hier klar herauskristallisiert haben. Einer der Diskussionspunkte ist sicher auch die Physik und hier vor allem die Nuklearphysik. Aber ein anderer dieser Schnittpunkte, der vielleicht weniger Diskussion ist, aber genauso wesentlich beiträgt, ist natürlich die Medizin selber. Und Sie als Leiter einer Fachklinik für psychosomatische Medizin sind hier natürlich in einem Bereich, der wahrscheinlich genau diesen Übergang zwischen Außen und Innen schon als Fachinteresse im Fokus haben muss. Ist diese Schwerpunktsetzung Ihrer Arbeit auch eine Schwerpunktsetzung gewesen, die dieses Interesse einer neuen Bewusstseinskultur in Ihnen hat entstehen lassen?
Oh, das ist schwierig zu sagen, da weiß man immer, wenn man das eigene Leben betrachtet, nicht, wo ist also sozusagen die Henne und wo ist das Ei. Ich hatte schon immer ein starkes Interesse an der Psychologie, auch als ich Medizin studiert habe und gemerkt habe, dass mich die reine biologische Orientierung der Medizin nicht befriedigt hat. Letztlich ist es so, ich habe vielleicht Medizin studiert, weil ich die Frage hatte, wer bin ich als Mensch? Oder wir könnten sagen, was ist eigentlich ein Mensch? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und das hat mich getrieben und die reine biologische Betrachtung hat mich nicht befriedigt. Also habe ich dann auch noch Psychologie studiert und gemerkt, oh, da gibt es also noch sehr, sehr viel mehr. Als ich nachher in den Beruf gegangen bin, war mir sozusagen vieles in der Medizin zu einseitig. Und so bin ich dann zur Psychotherapie, zur Psychosomatik gekommen, weil sie eben eine komplexere Betrachtungsweise hat. Mhm. Ich glaube, parallel dazu ist ja auch der Weg gewesen bei mir. Ich habe sehr viel Selbsterfahrung gemacht. Ich habe dann auch angefangen, meditieren zu lernen, war in Asien. Einfach ein Teil dieser Suche. Und parallel dazu ist auch in mir so eine Art, ich würde mal sagen, was wir heute sozusagen bei Jean Gebser nennen, das aperspektivische Bewusstsein, das ist parallel bei mir entstanden in dieser Auseinandersetzung, in dem Versuch, viele Dinge zusammenzubringen, die mir sinnvoll zusammengehörig schienen, die ich aber so nicht zusammenbringen konnte. Ne? Also wenn Sie so wollen, das Kernproblem der Psychosomatik, ne? Bewusstsein oder Seele, ja, auf der einen Seite und Somatik, Biologie, Körper, Materielles auf der anderen Seite. Wie kann man das zusammenbringen eigentlich? Und die Diskussion wird ja bis heute geführt, ja, also das Leib-Seele-Problem. Aber das Leib-Seele-Problem existiert ja nicht, wenn man einen Betrachtungspunkt entwickelt, der dieses Leib und Seele einfach nur als zwei Seiten einer ganzen Wirklichkeit sieht. Also der sagt, wenn ich Seele schaue, dann blicke ich woanders hin, wie wenn ich Leib schaue. Und aber der Knackpunkt ist, von woher blicke ich eigentlich? Das heißt also, was ist eigentlich das Bewusstsein, was in der Lage ist, so etwas Komplexes, ne, wie ein Mensch, der leiblich und seelisch da ist, oder wenn wir jetzt die Ken Wilberschen Quadranten nehmen, der ein Einzelwesen ist und zugleich Teil einer Gemeinschaft ist und ohne diese Gemeinschaft auch gar nicht existieren könnte, also ein soziales Wesen ist. Ja, aber wer ist denn in der Lage, das zu betrachten? Und da sind mir dann eben so Denker zur Hilfe gekommen, wie der Jean Gebser oder der Ken Wilber selber, wo ich dann gesehen habe, okay, es gibt eine Position, aber das ist eine Bewusstseinshaltung, ja, oder eine Position, die nur durch eine Erforschung und Entwicklung des eigenen Bewusstseins entsteht, die in der Lage ist, das sozusagen offen zu halten und einfach dem sozusagen da reinzuschauen in diese Perspektiven und zu sagen, es gibt aber eine Möglichkeit, ohne diese Perspektive zu sein. Also einfach in der Leere und in der Offenheit zu schweben, wenn Sie so wollen. Ja,
ja. Könnte man nicht sagen, dass die Medizin eigentlich einer jener Schwerpunkte sind, in denen sich die Zwiespältigkeit unserer modernen Kultur am klarsten zum Ausdruck bringt? Weil einerseits die Errungenschaften der modernen Medizin ja unzweifelhaft sind, aber andererseits auch die Krisenhaftigkeit der Medizin. Und ich nehme mal an, die Entstehung der Psychosomatik ist ja auch ein Versuch, eine Antwort auf diese Krisenhaftigkeit, dass hier offensichtlich eine Perspektiverweiterung auf die Frage, wer sind wir denn als Menschen, nicht nur als Patienten, sondern als Menschen, hier sich eigentlich aufdrängt und sowohl von Fachkreisen wie dann als auch von Laien wie mir hier eine gewisse intuitive Einsichtigkeit ist, dass es sowas braucht wie eine Erweiterung der Medizin, um hier wirklich auch mit Schwierigkeiten umgehen zu können, die klassische Medizin nicht bewältigen kann. Und hier sich etwas zeigt, genau deswegen, weil einerseits die Medizin so erfolgreich ist oder andererseits auch ihre Grenzen so klar sind, Stichwort Maschinenmedizin, dass hier wir ein anderes Weltbild brauchen, um einen weiteren Schritt in unserer allgemeinen Kultur gehen zu können.
Ja, klar. Also sagen wir mal, das Leid, was wir heute an der modernen Medizin haben, ist, dass sie, sagen wir mal, funktionalistisch denkt und störungsspezifisch und Technologien entwickelt, um Störungen, also Krankheiten im Sinne von Funktionsstörungen, wenn Sie so wollen, egal wie jetzt, sei es die kaputte Hüfte oder der Diabetes oder irgendwas. Oder auch, Sie können auch eine Depression als eine Funktionsstörung betrachten. Dass sozusagen die Technologien entwickelt, um diese Funktionsstörung zu beheben und dabei so das Problem hat, dass da noch ein Mensch dranhängt, der nicht so gut funktioniert in der Regel, dass diese Störung optimal behoben werden kann. Ja, das heißt also, die Medizin wäre optimal, wenn sie die Funktionsstörung selber isolieren könnte und den Patienten als Menschen raushalten könnte. Und das funktioniert aber nicht, weil der Mensch eben so nicht ist. Das heißt, und daran leiden wir als Patienten, daran leiden aber auch viele Ärzte. Und da kommt auch die Medizin an ihre Grenze, vor allen Dingen immer dann, wenn es um existenzielle Grundthemen geht. Ne, weil sie können ja Karzinome sozusagen bis zum Ende zytostatisch behandeln, aber die Frage ist, ist das eigentlich noch menschlich oder menschengemäß? Wobei ich nicht sagen will, dass man das nicht tun soll, aber man muss das umdrehen, man muss sozusagen den Menschen sehen und den Menschen dann die Entscheidung ermöglichen, über sein Leben zu verfügen, auf eine, sagen wir mal, informierte und kompetente Weise und sich dann zu entscheiden, was benutzt er von der ganzen Technologie. Und dann ist nur der Schwerpunkt der andere. Der Schwerpunkt ist der, dass die Menschen im Zentrum stehen und ein komplexes Verständnis dessen, was es eigentlich bedeutet, zu leben und gesund oder krank zu sein, wenn sie so wollen, und auch zu sterben. Und welchen Platz hat innerhalb dieses Grundverständnisses dann die Medizin, auch in ihrer Technologie? Ja, dann ist sie sekundär, dann ist sie eine Hilfe, die wir haben. Dann wird sie sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das ist aber zurzeit noch nicht der Fall. Und deswegen ist die Medizin natürlich in einer Krise, ja, das ist klar. Weil sie, ne, weil sie immer weiter Technologie entwickelt und dabei immer mehr den Menschen verpasst. Und die
Ja.
Frage ist halt, was ist der Mensch? Und diese Frage ist aber von der Medizin nicht zu beantworten, jedenfalls nicht von dem klassischen Paradigma. Selbst die psychosomatische Medizin ist da ja immer noch zu einfach in ihren Äußerungen, also in ihren Entwicklungen. Ja, also das komplexer noch zu sehen. Ja, dass wir eben auch spirituelle Wesen sind, als Beispiel jetzt, ne? Und nicht nur Psychosomatik würde ja sagen, wir sind psychische Wesen, ja, wir haben irgendwelche inneren Themen und Muster und Konflikte und all sowas, ja. Wir sind soziale Wesen, ja, wir kommunizieren irgendwie und wir sind biologische Wesen und das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Aber wir sind eben auch spirituelle Wesen, als Beispiel jetzt, die ein Potenzial in sich haben, was weit über das hinausgeht, was sozusagen Sterben verstehen kann auf eine gewisse Weise und sich dem anders zuwenden kann als etwas, was nur das ultimative Ende ist und vermieden werden muss in jedem Falle, ne? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, absolut. Und das scheint ja auch das Spannende an der Medizin zu sein, weil wenn ich Ihnen so zuhöre und Sie auch das Wort oder die Frage, was ist der Mensch? Oder die Frage, ist der Mensch auch ein spirituelles Wesen, mit reinbringen, ist hier offensichtlich, dass das eben keine medizinische Frage ist, aber eine Frage, die sehr viel mit dieser Krise der Medizin zu tun hat. Das heißt, die Medizin, wenn man hier einen nüchternen, objektiven Blick hat, entdeckt die Schwachstelle weniger in der Anwendung ihrer Methodik als in der Grundlagemethodik, in der Frage, von welchem Weltbild, von welchem Menschenverständnis gehe ich überhaupt aus und entwickle ich Medizin. Das heißt, hier nüchtern nachfragend komme ich zu einer Fragestellung, die sehr stark ins Subjektive geht. Das heißt, den ganzen materialistisch-objektivistischen Ansatz einmal eigentlich in Frage stellt und sagt, Moment mal, anscheinend ist die eigentliche Schwachstelle ein falscher Ausgangspunkt. Und das hat dann sehr viel mit dem zu tun, was Sie Weltinnenraum oder Mensch mit Anführungszeichen als spirituelles Wesen bedeuten kann.
Ja, genau. Also dann müssen wir ganz andere Sachen noch untersuchen und eben unsere Wissenschaften oder auch die Anwendungsfelder in einen anderen Zusammenhang stellen. Das Problem ist ja, ich bin ja auch in der Wirtschaft aktiv, das Problem ist ja, dass wir nicht unsere Wirtschaft als Austauschmedium nutzen und als, sagen wir mal, als eine Kultur, Angelegenheit, ja, wo wir unsere unterschiedlichen Kompetenzen eben zusammenführen und austauschen miteinander, sondern dass wir uns dem unterwerfen, der Logik des Wirtschaftens unterwerfen. Und das ist das Gleiche, ja. Das heißt also, immer ist die Frage, wie dienen uns eigentlich die Wissenschaften, statt wie bestimmen sie uns, ja, wie es heute ist, ja. Wie dominieren sie uns? Das ist ja die aktuelle Situation. Wir werden ja dominiert, ne? Von der Art des Wirtschaftens, von den Medien, von der Politik, von der Medizin, ne? Also wo wir gerade drüber geredet haben. Statt dass wir sozusagen das in die Hand nehmen und sagen, hey, das sind kulturelle Leistungen, ja, das sind menschliche Errungenschaften und wir sind diejenigen, die darüber verfügen. Und wir sind diejenigen, die sagen, wie es sein soll und wie nicht. Und das tun wir ja nicht zurzeit, ne? Und das ist natürlich auch Bewusstseinskultur, wenn Sie so wollen, eine kollektive Kultur des gemeinsamen Verantwortens dessen, wie wir miteinander leben als Menschen. Dafür müssen wir aber natürlich auch wachen und erstmal das begreifen und sehen, wie wir sind. Ne? Und wir sind in einer Zeit, wo das natürlich auch ein großer Schrecken ist, ne? Weil wenn jemand aufgewacht ist und sich mal vergegenwärtigt, wie wir miteinander umgehen als Menschen und wie wir diese verschiedenen Sektoren konstruiert haben, denn wir haben es konstruiert, das hat keiner für uns gemacht, ja, dann ist das zum Teil auch schon bestürzend, ne? Und dann mag man am liebsten die Augen zumachen und sagen, okay, also das ist mir zu kompliziert oder zu blöd oder was auch immer. Aber so kann es auch nicht funktionieren, weil wir das tun wir gemeinsam. Das heißt also, wenn wir das erkennen, dann müssen wir auch Verantwortung dafür tragen und sagen, hey, wollen wir das so oder wollen wir das anders? Und mein Anliegen, solche Kongresse zu machen, ist auch immer wieder aufzuwecken und uns die Frage zu stellen, wollen wir denn so leben miteinander, wie wir leben? Also aus der Position einer Mitverantwortung, die jeder von uns eben trägt, ja, an der Stelle, an der er eben lebt, ja. Sobald er aufgewacht ist, kann er gar nicht mehr anders, als sich klar machen, hey, ich gehöre dazu und ich kreiere das Ganze ja mit oder ich verschließe meine Augen.
Ich finde auch sehr spannend, dass Sie jetzt die Wirtschaft mit reingebracht haben und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass die Krisenhaftigkeit der Wirtschaft, die ja auch unleugbar ist in diesen Jahren, in denen wir gerade sind, letztendlich auch, ähnlich wie in der Medizin, die Bewusstseinsfrage stellt. Die Frage stellt, mit welchem Bewusstsein wirtschaften wir eigentlich? Also mit welchem Bewusstsein gehen wir dieser Tätigkeit nach, die wir Wirtschaften nennen, und sehen, dass vielleicht in dieser Haltung des Bewusstseins wirklich auch zumindest ein Großteil der Problematik liegt, dessen, was wir ja selbst an Systemen kreieren, dass das alles darauf hindeutet, dieser Bewusstseinsfrage einfach auch eine Dringlichkeit geben zu müssen und dass ich Sie dann auch so verstehe, dass das auch das Motiv ist, diese Kongresse zu machen, weil hier vielleicht nicht der Schlüssel, aber vielleicht ein wichtiger Schlüssel auch in der Frage ist, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln.
Also im Prinzip sehe ich das so, dass es der Schlüssel ist. Weil das entscheidende Problem, wie wir, also wir haben gerade über Medizin diskutiert, wenn wir jetzt über Wirtschaft diskutieren, dann ist das entscheidende Problem die mangelnde, sagen wir mal, Breite der Werteorientierung. Die einzigen Werte, die im Wirtschaften fehlen, sind Gewinnmaximierung, Profitorientierung, Renditeorientierung. Und wenn Sie das in eine Bewusstseinskategorie übersetzen, heißt das Gier nach Geld oder mehr Geld oder irgendwie sowas, ja. Und unterwerfen wir uns von der Seite her, wird alles andere funktionalisiert, ja. Und die Frage ist ja, was ist das eigentlich? Das ist kein eigentlicher wirtschaftlicher Faktor, sondern es ist ein innerpsychischer Faktor. Ne? Der Buddhismus sagt, das ist eines der Hauptprobleme, ne? Unsere Gier. Und die einzige Möglichkeit, die Gier zu überwinden, ist, den spirituellen Weg zu gehen und Nirvana zu erreichen. Immer vereinfacht gesagt, sagt ja das der Buddhismus. Ne? Und eigentlich sozusagen ist das auch genau richtig. Die Wirtschaft wird gequält und entgleist durch die Dynamik, die gespeist wird, durch diese Gier nach mehr. Und die erfährt eine Förderung, wenn sie also sozusagen einseitig gemacht wird, weil sie rücksichtslos wird und damit die Maximale, das Maximale rausholt, ne, in dieser Rücksichtslosigkeit, indem sie eben alles andere negiert, ne. Also sie ist ja nicht mehr interessiert an Ökologie, nicht mehr interessiert an sozialer Verantwortung, an Mitarbeitern und, ist sie überhaupt nicht interessiert. Nur solange das den Profit steigert und ansonsten nicht. Das heißt also, da ist keine Balance in der Geschichte, weil keine Balance in den Werten da ist. Und wenn ich jetzt noch andere Werte dazu nehme, außer eben dieser Profitorientierung, die giergetrieben ist, dann käme ich zu anderen Lösungen. Das heißt also, wir werden nur dann ein neues und menschlicheres Wirtschaftssystem aufbauen, wenn wir ein neues Bewusstsein entwickeln als Wirtschaftssubjekte, als Wirtschaftshandelnde, und zwar sowohl als Konsumenten als auch als Produzenten, also sowohl als Leitende als auch als Mitarbeiter. Das müssen wir alle Menschen sozusagen einfach anstoßen und tun. Das ist also auch wieder eine kulturelle Frage. Ne? Und das Gleiche könnten wir jetzt durchdeklinieren für das Thema Medien. Ja, und diese Aufmerksamkeitsorientierung und so weiter und so weiter. Das sind die Krisen, in denen wir stehen heutzutage, sind letztendlich alles Bewusstseinskrisen. Davon bin ich überzeugt. Also, wenn man die zurückverfolgt, ja, dann kommen sie darauf, dass dahinter eigentlich einseitige, reduzierte Weltbilder stehen, die völlig überholt sind und denen wir uns immer noch unterwerfen. Und unser Geist ist eigentlich schon längst in der Lage gewesen zu erkennen. Und wir sind eigentlich viel größere und weitere Wesen, ja, also viel mit einer viel größeren Würde und Kompetenz ausgestattet, als das sozusagen, wovon wir uns im Alltag beherrschen lassen. Das ist ja bestürzend, ne? Und deswegen mache ich diese Kongresse.
Sie haben es ja vorher auch so zugespitzt, dass Sie wirklich an den Punkt gesetzt haben, es ist die Schlüsselfrage, Bewusstsein.
Würde ich sagen, ja.
Die verschiedenen Bereiche durchdekliniert haben, ist das ja auch ein Bild, das sich zeigt, dass die Krisen der verschiedenen Bereiche letztendlich immer klarer als Bewusstseinskrisen wahrnehmbar sind und letztendlich sich eben von einer aufgeklärten, nüchternen Analyse her, ich sag mal so, die Bewusstseinsfrage stellt. Ja. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum dieser Begriff mittlerweile eine gewisse Konjunktur erlebt und hier wirklich auch etwas Neuem entstehen ist. Sehen Sie, dass hier auch diese Gegenbewegung einsetzt und wie kann diese Gegenbewegung wirklich auf eine Art und Weise sich manifestieren, dass sie sich auch konstruktiv in das gesellschaftliche Ganze einbringen kann?
Ach, das ist natürlich unheimlich schwierig so zu beantworten. Also ich bin kein Politiker, wenn Sie so wollen, sondern meine Vorstellung war immer die, wenn irgendwo ein Licht angeht, dann hat das einen Strahleffekt und dann weckt das sozusagen oder entzündet es auch andere Lichter. Und je mehr Lichter entstehen, egal wo sie sind, umso mehr klärt sich sozusagen die Welt von innen her auf und entwickelt sich weiter. Und das ist so meine Vorstellung darüber, wie es gehen kann. Ja, ich sehe im Moment keinen strukturellen Hebel, wenn Sie so wollen, ja, gesellschaftlich gesehen, sondern ich sehe eigentlich mehr die Frage, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um eben aufzuwachen, oder wenn wir wieder in Trance geraten oder sozusagen uns verlieren, ja, uns zu unterstützen, dann eben ja wieder aufzuwachen, ja, und gemeinsam mehr und mehr zu verstehen davon, wie wir die Welt verändern und weiterentwickeln können, als Kollektiv dann auch, ne? Nun wird die Frage natürlich sein, warum soll man das alles auch machen? Ja, also das ist zum einen entsteht das natürlich aus sich selbst heraus, ja, weil dieser Prozess des sich Vergegenwärtigens und des Erkennens, der hat eine glücklicherweise eine Art Eigendynamik. Also man könnte sagen, Bewusstsein neigt dazu, wenn es aufwacht, sich selbst aufzuklären, also weiter zu erwachen, also sozusagen sich bewusst zu werden, dass es bewusst ist, und in dem Bewusstsein sich seiner selbst bewusst wird, wird es noch weiter bewusst, und das ist schon mal eine gute Sache, ja. Also diese Dynamik, dieses ist ja wie so eine Feed-Forward-Schleife, das ist eigentlich eine günstige evolutionäre Dynamik. Mhm. Und darauf setze ich eine gewisse Hoffnung, ja. Ich setze aber auch noch eine andere Hoffnung darauf, dass also wir, wenn wir mehr in der Lage sind, unser eigenes Bewusstsein zu erforschen und wenn wir das nicht nur auf eine egoistische Weise tun und uns sozusagen zurückziehen irgendwo, ne, in den Tempel oder nach Asien oder ich weiß nicht wohin, und dann uns froh darüber sind, dass wir ja uns so gut entwickelt haben, und dann voller Arroganz auf den Rest der Welt schauen, sondern wenn wir das so machen, dass wir sagen, okay, wenn sich mein Bewusstsein selbst erhält und ich mehr und mehr merke, wie ich bin und wer ich bin, was bedeutet das denn eigentlich für das Leben, was ich führe, für den Platz, an dem ich stehe in meinem Leben? Ja, was bedeutet das dann jeweils, ne? Und dann kommt nochmal eine andere, ich würde mal sagen, eine andere Dynamik ins Spiel, ja, weil das die Vergegenwärtigung sozusagen dessen, wie ich lebe und was mein eigenes Leben ist, die bringt nochmal einen anderen inneren Kontakt als dieses reine innere, als dieses reine Erkennen, ne, wie Welt ist und wie Bewusstsein ist und so weiter. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja, wir haben ja im Vorgespräch, das wir Anfang der Woche gemacht haben, ja auch diesen Punkt gemacht. Ich nehme an, dass Sie auch in diese Richtung jetzt gehen, dass hier mehr ist als einfach Bewusstseinserkenntnis. Also mehr als, dass ich Bewusstseins wahrnimmt, sondern dass sich Bewusstsein auch wahrnimmt in einem Kontext der Lebendigkeit, des Lebens.
Und das ist sozusagen das Bewusstsein, dass ich selbst, wenn es anfängt, sozusagen sich selbst zu erforschen, und zwar nicht nur, indem es sozusagen in die reine Leere geht, sondern indem es sich erforscht als Teil des Lebens, das es eben gerade führt. Also ich nenne das, wenn ich mich bewusst an die Stelle, an der ich stehe im Leben, ja, also da, wo ich stehe eben, ne, und lebe eben, ne, in meinem Alter, in meiner Familie, in meinem Beruf, meiner Arbeit, meiner Kultur, in dieser Zeit hier und so weiter. Wenn ich mich an diese Stelle stelle, einfach nur stelle und einfach nur realisiere, wo ich bin und wie das ist, da zu sein, dann bekomme ich eine Art Grundgefühl des in der Welt Lebens. Man könnte sagen, eine Art Präsenz, eine Vergegenwärtigung der Präsenz, die ich gerade darstelle. Ich lebe oder stehe sozusagen mitten in meinem Leben und werde mir dessen bewusst. Und wenn ich das sozusagen halte und bewahre, dann kann ich spüren, wie das ist. Dann kann ich spüren, wie das ist, da zu sein, könnte man sagen, ja, inmitten von all dem zu sein. Inmitten von all dem, erstmal habe ich gesagt, zu stehen, aber eigentlich ist es kein Stehen, sondern es ist ein Schweben oder ein Geschehen, ja, weil wenn ich inmitten dessen mir vergegenwärtige zu sein, wo ich gerade bin, dann ist das natürlich dynamisch. Das ist nicht, das ist kein fixer Zustand, sondern das pulsiert, ja, das bewegt sich, das strömt oder das fließt oder, ja. Oder,
ne? Es geht ja interessanterweise ja auch über das hinaus, was traditionell als buddhistischer Ansatz zumindest so verstanden wird, weil das, was Sie eben als das Fließende, als das Lebendige, vielleicht auch als das Drängende verstanden wird, ist ja etwas, was sehr einfach mit der Welt und im positivsten Sinn auch mit Weltlichkeit zu tun hat. Also dieses Lebendigsein der Welt als etwas wahrzunehmen, in dem sich auch Bewusstsein entfaltet. Der letzte Begriff, den Sie hier als so strukturierenden Begriff für Ihre Veranstaltung, Ihren Kongress hier reingebracht haben, Bewusstseinsentwicklung, nehme ich ja auch mal an, dass der darauf hinweist, dass hier einfach ein Prozess stattfindet, wo Bewusstsein und Leben und Welt als Einheit verstanden werden und sich auch in dieser Einheit sehen wollen und dann auch Bewusstsein was anderes bedeutet, weil auf einmal sieht man dieses Universum oder diese Gesellschaft oder dieses Leben, das ich lebe, in einem dynamischen, in einem prozesshaften Zusammenhang.
Ja, also in meinen Worten würde ich sagen, wenn sich das Bewusstsein des das Leben vergegenwärtigt, dass es eben gerade führt, ja, dann spürt es in seinem Innersten die Lebendigkeit selbst, könnte man sagen, oder das Leben selbst, wie es sich anfühlt zu leben. Und zwar ist das etwas, was nicht erkannt werden kann, weil es sozusagen sowas von großartig und ja, größer ist als die Fähigkeit sozusagen, das zu erkennen. Also sozusagen das zu erfassen. Oder immer wenn ich das Gefühl habe, ich begreife das, dann spüre ich, dass das, was ich begreife, nur die Oberfläche von einem gewaltigen Prozess des Seins und des Lebens und des, wie soll man sagen, Überfließens ist, ja, oder einer Fülle oder wie auch immer Sie das ausdrücken wollen, die meine Fähigkeit, das genau zu erfassen, weit übersteigt. Aber ich kann es spüren und ich kann sozusagen mittendrin sein, ich kann das realisieren, ich kann das vergegenwärtigen, ich kann sozusagen das schmecken, könnte man sagen, und fühlen, wie das ist, zu leben, ja, einfach zu leben. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art der Verankerung, denn wenn ich sozusagen von diesem Platz her die Welt betrachte, dann sehe ich, dass Welt nicht etwas ist, was ist, sondern was geschieht, sondern was sich entwickelt, was geworden ist und was selbst auch lebendig ist, was wiederum nicht anders ist in seinem Innersten als meine eigene Lebendigkeit und mein Leben selbst. Also die Evolution um mich herum ist genauso lebendig wie ich, weil das, was ich in meinem tiefsten Inneren spüre, als Lebendigkeit, nichts anderes ist als das, was überhaupt Sein darstellt, ja, und mein Bewusstsein letztendlich nur hervorgebracht hat. Ja, in diesem Moment kann ich dann erkennen, dass Bewusstsein eigentlich nur eine Qualität ist, dieses, ja, wie soll man das nennen, ich nenne das gerne heute für mich das Leben, ja, dieses, aber Sie müssen es das große Leben nennen, das mich persönlich, mein kleines persönliches Leben, genauso hervorgebracht hat wie Ihr Leben, wie all das, was lebt um mich herum, so schön wie der Schweizer gesagt hat, ich bin Leben inmitten von Leben, also ich bin Leben, das Leben will, hat er gesagt, inmitten von Leben, das Leben will, weil er dieses Dynamische darin, dass das Leben irgendwie sich entfalten will, dass es eine Bewegung in sich trägt, so sehr in den Vordergrund gestellt hat. Vielleicht ist das Wort wollen zu stark, weil es zu absichtsvoll klingt, ne? Deswegen sage ich, man kann es auch reduzieren und sagen, ich bin Leben, das lebt, inmitten von Leben, das lebt. Mhm. Ne? Und wenn ich das Will weglasse, aber weiß, dass Leben etwas ist, was geschieht, ne? Und nicht irgendwie ein Zustand ist irgendwie, sondern dass es ein Geschehen ist. Und wenn ich das fühle, dass ich Leben bin, inmitten von Leben, das lebt, dann ist da kein Unterschied. Dann ist sozusagen Evolution, wie auch immer Sie das nennen wollen, selbst Leben, ja, und mein Leben, das persönliche Leben, eine Art und Weise, wie sich das, wie das überfließt, wie sich das ausdrückt und artikuliert. Und mein Bewusstsein auch eine Art und Weise, wie das Leben sich seiner selbst vergegenwärtigt zu sein. Also letztlich bringt das Leben das Bewusstsein hervor und über unser Bewusstsein vergegenwärtigt sich das Leben seiner selbst, nämlich was es heißt zu leben. Und ja, das führt aber dazu, dass man so tief, ja, damit verbunden ist, verstehen Sie, so tief das in das eigene Herz hereinnimmt, dass das Leben plötzlich einem als ein wunderbarer, fantastischer Wert vorkommt, dem man sich verbunden und auch verpflichtet fühlt, wenn Sie so wollen, ja, und auch wo man die Verantwortung dafür übernimmt, zu sagen, hey, was machen wir denn draus, ja, wenn ich spüre, wie ich da sozusagen, ne, wie das Leben mich herauslebt und mich an die Stelle hingelebt hat, an der ich jetzt stehe und lebe, und ich dann sage so, okay, und was jetzt? Und jetzt bin ich plötzlich in der Lage, und das ist ja das Neue eines erwachten Lebewesens, dass es sagen kann, jetzt geht's rechts oder links, ne? Und ich entscheide, wo es lang geht, und damit bin ich verantwortlich für diese Entscheidung. Und das ist enorm, das ist ja ein enormer Schatz, dass wir das können. Also da kann man ja eigentlich nur dankbar sein, dass die Evolution uns das ermöglicht hat, ja. Das ist ja eine Gnade, dass wir können, nicht wie so ein Tier getrieben zu sein, ja, und da kommt nur ein Reiz und zack, sondern wirklich die Freiheit zu besitzen, verfügen zu können, damit aber auch natürlich verantwortlich sich zu fühlen gegenüber diesem wunderbaren großen Geschenk, ja, leben zu dürfen, wenn Sie so wollen. Verstehen Sie, jetzt werde ich ein bisschen pathetischer, aber damit habe ich vielleicht vermittelt, was das bedeutet, wenn sich das Bewusstsein sozusagen dann auf das Leben wendet und plötzlich erkennt, dass das Leben noch was viel Größeres ist als diese wunderbare Qualität des Bewusstseins selbst.
Wenn ich dann noch eine Frage dazu stellen darf. Sie haben das jetzt wunderbar formuliert, was es bedeutet, wenn sich das Bewusstsein eben auch des Lebens bewusst wird. Aber ist da nicht noch ein Aspekt dabei ist, wenn wir wirklich so das Leben eben in dieser Lebendigkeit wahrnehmen, wie Sie es geschildert haben, dass wir auch wahrnehmen, dass wir in dem Miteinander sind. Also dass dieses Leben nicht getrennt ist von diesem Miteinander, in dem wir als Weltganzes, aber auch als menschliches Ganzes da sind. Und das hat wahrscheinlich auch diesen Aspekt, den Sie mit solchen Kongressen mitgestalten wollen, dass das etwas ist, das ich nicht in Isolation machen kann. Das heißt, wenn wir Teil dessen sein wollen und ein Ausdruck dessen sein wollen, braucht es ja auch dieses gelebte Miteinander, wie zum Beispiel einen Dialog wie diesen oder den Dialog in einem größeren Ausmaß, den Sie auf den Kongressen ja auch initiieren, wo durch Austausch von Bewusstsein genau dieser Prozess auf einer kulturellen Ebene, auf einer Bewusstseinsebene, auf einer menschlichen Ebene weiterentwickelt werden kann und das zwar gemeinsam.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch, dass sagen wir mal, dass wenn man jetzt nur Bewusstseinsforschung macht, dass dann das Interesse sozusagen an der Bildung von kollektiven Bewusstseinsformen, ja, die einen dann gemeinsam inspirieren, zwar schon da ist, aber dass, wenn man sozusagen da hineingeht, zu spüren, Teil des Lebens zu sein, die Teilhabe sozusagen an dem gemeinsamen Leben wahrzunehmen, einen viel stärker motiviert. Ja? Mhm. Also es ist viel überzeugender noch zu merken, Mensch, nur weil wir das gemeinsam tun, können wir das tun. Und ich bin ein Teil davon und ich profitiere sozusagen von der Gemeinschaft. Und wenn Sie zum Beispiel an eine Familie denken oder so ein großes Unternehmen wie Heiligenfeld, dann könnte das keiner von uns. Aber wir alle zusammen können das. Und jeder von uns bringt sich ein und verwirklicht sich. Aber das, was viel, viel größer ist, ist das, was wir gemeinsam erschaffen. Eine gemeinsame Realität, ein gemeinsames Feld der Heilung, wenn Sie so wollen. Ja, jeden Tag, wo wir nur zusammen da etwas hinbringen, ein System, eine Struktur, ein lebendiges Feld schaffen, in dem Menschen sozusagen sich wiederfinden und heilen können. Ja. Oder eine Familie, wo man sagen muss, erst das ist doch eigentlich befriedigend für einen, wenn man merkt, ich dominiere jetzt nicht mit meinen Interessen die Familie, sondern ich lasse mich drauf ein und dann kriege ich mit, was das bedeutet, irgendetwas gemeinsam zu erleben. Es ist doch eigentlich egal was, aber das gemeinsam zu erleben heißt ja, bin ein Teil davon, ich partizipiere sozusagen. Ne? Und da ist diese Orientierung am Leben, finde ich, noch überzeugender, als wenn ich jetzt sage, okay, die Bewusstseinsentwicklung, die bringt mich dazu zu erkennen, dass es hilfreich ist, wenn wir gemeinsame Bewusstseinsräume kreieren, an denen die dann auch wieder inspirierend für mich sind oder an denen ich dann da teilhabe. Verstehen Sie? Das ist natürlich auch schon eine tolle Erfahrung, aber sozusagen zusammen zu leben, wenn Sie so wollen, und die Teilhabe am gemeinsamen Leben zu spüren oder zu empfinden, empfinde ich als noch überzeugender. Und insofern glaube ich, dass das Kollektiv, was wir brauchen, also dass wir, was wir viel, viel mehr brauchen, weil wir ja eine viel zu individualisierte und egozentrische Kultur zurzeit haben, dass die durch die Vergegenwärtigung des gemeinsamen Lebens und dessen, dass wir vieles nur wirklich in einer viel erfüllenderen Weise machen können, wenn wir es zusammentun, um es mal platt auszudrücken, dass das erforderlich ist und dass uns das auch weiterbringen wird.
Herzlichen Dank. Herr Dr. Koloska, ich möchte gern die letzten Minuten auch noch dazu nutzen, unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht die Gelegenheit zu geben, mit der einen oder anderen Frage sich an Sie zu wenden.
Ja, gerne.
Dazu sage ich wieder wie üblich die Telefonnummer durch, unter der Sie uns erreichen können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 023 543 98 10. In Österreich die Telefonnummer 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode in allen drei Ländern gleich ist 92 54 32. Und wie immer sind die Telefone in der Grundschaltung in der Stummschaltung. Das heißt, mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie Ihr Telefon lautschalten, sodass wir Sie auch hören können und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch wieder mit Stern 6 stumm schalten, sodass wir die Leitungen möglichst frei halten können. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können, ist radio@leitennext.de. Das heißt, Sie können uns wie gewohnt auch per E-Mail Ihre Frage stellen und die Frage kommt hier bei uns im Studio an und die E-Mail-Adresse wäre radio@leitennext mit zwei N in der Mitte.de. Und die Leitungen sind, glaube ich, jetzt schon freigeschaltet und wenn jemand in der Leitung ist, wäre jetzt die Möglichkeit, mit einer Frage oder einem Kommentar sich an Dr. Kaluska zu wenden.
Hallo?
Ja, hallo.
Guten Abend. Ja, ich danke für die vielen Gedanken und schönen Gedanken, die mir sehr vertraut sind. Und ich habe eine Frage auf einer ganz konkreten Ebene an Sie, Herr Dr. Kaluska. Sie sind ja auch ärztlicher Direktor der Kliniken Heiligenfeld. Und wie geben Sie dem Form, diese Form von Bewusstseinsentwicklung, von Erwachen, wie geben Sie dem Form quasi im Rahmen Ihrer ganzen Klinikarbeit und des Unternehmens, was Sie leiten?
Mhm. Also was ich eine sehr, sehr schöne Sache finde, ist, wenn man heute über den Begriff Achtsamkeit geht, ja, also sagen wir mal, im Zentrum der Geschichte steht ja, wie können wir aufwachen und vergegenwärtigen, was gerade geschieht. Denn ohne das sozusagen kommt man gar nicht weiter. Also haben wir uns eine ganze Reihe von Sachen überlegt, wie wir mehr Achtsamkeit in unsere Unternehmenskultur, in unsere Arbeit bringen. Ein Beispiel ist, wir beginnen jede Teambesprechung, und wir machen sehr, sehr viele auf allen möglichen Ebenen, sagen wir mal Behandlungsteams, Leitungsteams und so weiter, mit irgendeinem spirituellen Text. Und dann ist ein kleiner Moment Stille und man besinnt sich darüber. Der Leiter sucht diesen Text aus, oft auch danach, was er denkt, was also eine Inspiration eben für diese Gruppe sein kann. Mhm. Eine zweite Form ist zimbelnde Achtsamkeit. Die Idee haben wir von Thich Nhat Hanh. Der Leiter gibt irgendeinem Mitarbeiter in jeder Teambesprechung, auch bei den Haushandwerkern und den Zimmerfrauen, eine Zimbel hat er, also diese Klangzimbel, ne, die man mhm. gegeneinander schlagen kann, und die gibt er einem anderen Teammitglied und das kann die jederzeit einschlagen. Und sobald derjenige diese Zimbel anschlägt, ist Stille und die Idee ist nur, was machen wir gerade? Wie reden wir miteinander? Ist es gut so? Einfach nur Vergegenwärtigung. Und zwar so lange, wie man den Ton der Zimbel hört. Also das heißt, man muss weg von dem Zeug, was man gerade im Kopf hat und man muss dann auf diese Zimbel hören, also still werden und vielleicht für einen Moment vergegenwärtigen, aha, wie bin ich da, wie sind die anderen da und so. Und wenn die Zimbel vorbei ist, kann einfach weiter so gequatscht werden wie bisher. Aber das passiert dann oft nicht. Das sind so kleine Wecker, wenn Sie so wollen. Wir haben aber auch größere. Wir machen viermal im Jahr einen sogenannten Tag der Stille für die Patienten. Das heißt, da sind die ganzen Therapien in Stille, damit die Patienten sich bewusster werden dessen, was sie machen, also Bewegung oder mit Malen oder gehen in die Natur reingehen oder irgendwie sowas. Und an diesem Tag ist der für die Mitarbeiter, die können natürlich nicht still sein, weil die müssen ja anleiten, nennen wir das den Tag der Achtsamkeit. Und da gibt es eine Veranstaltung jedes Mal am Morgen, da kommen alle Mitarbeiter zusammen und da machen wir irgendwelche Übungen zum Thema, wie erfüllst du deine Arbeit, was hindert dich, achtsam zu sein in deiner Arbeit oder wie kannst du mit deinen Werten in deiner Arbeit sein oder wie kannst du es auch nicht sein. Und solche Themen werden dann mit Meditationen oder kleinen Gesprächseinheiten oder so etwas gemacht. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank. Ich würde gerne hier auch noch eine Frage vorlesen, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt ein Hörer, sehr geehrter Herr Kaluska, Sie haben schon Krebs erwähnt, der, was den Punkt Bewusstsein angeht, darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich der Mensch seines geistigen Ursprungs bewusst werden kann, jenseits von Magie, jenseits von Trance, jenseits von Mythen und jenseits von mentalen Begriffen. Er spricht vom Durchscheinenden und von der Transparenz des Göttlichen. Brauchen, benötigen und erobern wir bei dem Thema Bewusstsein diese Dimension auf eine neue Art und Weise. Was meinen Sie?
Können Sie den letzten Satz nochmal sagen?
Brauchen, benötigen, erobern wir beim Thema Bewusstsein diese Dimension auf eine neue Art und Weise. Was meinen Sie?
Ja, ich meine das auf eine neue Art und Weise, weiß ich nicht, weil ich halte sehr viel von Gebser und ich glaube, dass der das schon auch auf eine sehr fundamentale und aufgeklärte Weise gemacht hat. Aber ich glaube, dass das eben passiert, dass wir Der Graf Dürkheim hat das ja genannt, Transparenz für die immanente Transzendenz. Oh, hört sich schlecht an, aber es meint Transparenz für die uns innewohnende Transzendenz, also für das, was uns überschreitet. Und das ist ja das. Die Frage ist natürlich, wie nennt man das? Das Göttliche, das Größere. Ich nenne das am liebsten das Unbekannte. Ja, denn das Bewusstsein, das sozusagen still wird und seinen eigenen Grund erforscht, also bewusst wird des eigenen Bewusstseinsgrundes, ja, das findet auf diesem Grund etwas, was das bisherige Bewusstsein überschreitet. Das, was sozusagen noch unvertraut und unbekannt ist. Ne? Also es geht sozusagen durch diese Leere oder diese Offenheit hindurch und spürt, könnte man sagen, dass da etwas noch ist, was größer ist als wir. Was wir noch nicht erkennen können oder wo wir eine Ahnung davon kriegen, dass es das ist. Und das wird richtigerweise genannt das Göttliche oder das Absolute. Ich nenne das gerne das Unbekannte. Das ist der Zugang zu dem Größeren, was uns überschreitet. Und das ist aber nicht zu Ende. Die spirituellen Traditionen haben ja oft sozusagen darauf abgezielt und gesagt, okay, wenn du das gefunden hast, dann ist gut. Und dann erkennst du, dass das, was das alles überschreitet und die Welt nicht unterschieden sind, also non-dual, eins sind, und dann ist Erleuchtung und alles ist vorbei. Das stimmt aber nicht, sondern wenn man sozusagen diesen Weg der inneren Erforschung geht, dann erkennt man, dass auch die Tatsache, dass das so ist, einem größeren Zusammenhang folgt, einer Intelligenz sozusagen folgt, die nicht irgendwie unstrukturiert ist, könnte man sagen. Es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben, aber es gibt sozusagen irgendetwas, was das göttlich, wenn man in der Sprache bleibt, oder transparent oder eben diesseitig erst macht. Ja, das dazu führt, dass es überhaupt so vergegenwärtigt werden kann oder auch als non-dual wieder vergegenwärtigt werden kann und auch wiederum sich weiterentwickeln kann. Also da gibt es ja irgendeine, wie sollen Sie das nennen? Ich nenne das Intelligenz, die dazu beiträgt, dass die Evolution sich eben so evolviert hat, wie sie sich evolviert und dass wir überhaupt erst erwachen können und dass wir überhaupt uns das Ganze bewusst machen können und dass wir irgendetwas finden und dass das nicht blödsinnig oder sinnlos oder chaotisch ist, sondern dass das irgendwie irgendwie intelligent ist. Ja. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja, absolut.
Und das findet man sozusagen dann. Und insofern glaube ich, dass man kann das sozusagen anfangen, göttlich zu nennen, aber ich würde sagen, da ist noch mehr dahinter.
Verstehe. Ich würde gerne jetzt noch einmal kurz hören, ob jemand sich per Telefon noch mit einer letzten Frage hier melden möchte. Wenn jemand noch in der Leitung ist, das wäre die Möglichkeit. Wenn es gerade per Telefon nicht der Fall ist, lese ich noch eine der E-Mail-Fragen vor, die uns hier erreicht haben. Da schreibt ein Hörer, es ist sehr schön, wie Sie das lebendige Bewusstsein beschreiben. Ist das nicht auch die tiefste Welle für die Übernahme von Verantwortung, über die Sie gesprochen haben? In Ihrem Gespräch scheinen die Konturen einer Bewusstseinskultur auf, in der sich unsere Erfahrung des lebendigen Bewusstseins mit unserer Verantwortung bis ins Konkrete unserer Gesellschaft verbindet. Welche Haltungen, welche Werte brauchen wir für eine solche Kultur?
Das ist eine schöne Frage. Ja. Also ich würde heute sagen, für mich persönlich, also das ist, das sehen wir sehr am Anfang und deswegen will ich jetzt nur mal sagen, was das für mich persönlich bedeutet. Für mich persönlich bedeutet das, das Leben ins Zentrum zu stellen. Also das Leben zu bejahen und den Wert sozusagen des Lebens und der Lebendigkeit zu würdigen und wertzuschätzen und wahrzunehmen und zu sagen, okay, in dessen Dienst das mag ich mich gerne stellen und mich dann zu fragen, ja, was heißt das eigentlich, welche Werte sind damit verbunden, die das Leben weiterbringen, die Evolution sozusagen in ihrer Lebendigkeit und in ihrer Entfaltung sozusagen dessen, was Leben darstellen kann, weiterbringen. Ne? Für mich persönlich, je älter ich werde, kommen Werte wie Ästhetik dazu. Also sozusagen dazu beizutragen, dass diese Welt ein wenig schöner wird. Ja? Dazu beizutragen, dass dieses Leben sich auch in ihrer kreativen, vielleicht sogar kunstvollen Weise entfalten kann. Das sind Qualitäten, die mir anfangen immer wichtiger zu werden auch, ja. Und diese Verbundenheit sozusagen mit dem Leben hat ja auch was sehr, sehr Liebevolles, wenn man so will, ja. Das Leben ist ja in dieser Beziehung auch was sehr, ja, was alles annimmt, was es hervorbringt, auf seine Weise. Also solche Werte entstehen sozusagen für mich jedenfalls so, um die Wertschätzung des Lebens herum. Und das sind Dinge, die, ich kann dann auch so jemanden wie den Albert Schweitzer gut verstehen, die dann später sich für Tierschutz und so etwas eingesetzt haben, weil sie gesagt haben, das sind ja auch Lebewesen. Ja, und ist das eigentlich richtig, dass wir die auffressen? Ist es richtig, wie wir die behandeln? Da kommt man möglicherweise wirklich zu anderen inneren Bewertungen. Aber das, ich glaube, die Gefahr an der Stelle ist auch wieder, dass das zu einer neuen Moral wird, die nicht mehr funktioniert, weil wir uns sozusagen der nicht unterwerfen werden. Ich glaube, wir werden nur noch eine Ethik, vielleicht um dieses Wort auch dem gegenüberzustellen, verwenden, die aus unserem Herzen kommt, die sozusagen Teil unserer tiefsten inneren Werte ist, die uns ausmacht sozusagen. Ne? Die sind wir dann. Das ist sozusagen unsere Grundstruktur, wenn Sie so wollen. Dann sind wir davon überzeugt und werden das machen. Und das muss man, glaube ich, für sich herausfinden. Ich glaube, dass wir da gerade eine unglaublich interessanten Phase sind, um die Werte, die uns wirklich was wert sind, auch zu verstehen und auch uns anzueignen in dem Sinne. Ne? Also sie wirklich zu uns zu nehmen und aus denen herauszuleben, statt ihnen hinterherzulaufen. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja. Herr Groluska, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit hier angekommen. Ja. Herzlichen Dank. Ich möchte das gerne auch als wirklich schönes Schlusswort nehmen. Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Noch ganz kurz, der Kongress Bewusstsein findet am 6. bis 9. Juni in Bad Kissingen statt. Es gibt auch eine Website dazu, www.kongress-heiligenfeld.de. Und ich denke, dass dort dieses Gespräch, das wir hier auch angefangen haben, in der verschiedensten Form weitergeführt hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Herr Groluska, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren.
Ja, gerne. Schönen Abend noch.